Es ist ein stinknormaler Sonntag in Deutschland. Zwei Männer unterhalten sich über dies und das und jenes. Ralf Brindöpke hatte sich entschieden, eine Langspielplatte aufzulegen, wegen des nostalgischen Faktors. Und weil sich just in diesem Moment diese willige rothaarige Mitvierzigerin direkt neben ihm lasziv auf seinem Chaiselong räkelte. Und die mit Langspielplatten sicherlich auch die ein oder andere erotische Erinnerung verband. Er sah zu seinem Plattenspieler hinüber. Die rothaarige nestelte an seiner Kordhose. Auf dem Plattenspieler stand das Doppeltape-Deck, um von Mixtapes Kopien ziehen zu können. Die Rothaarige hatte endlich den Öffnungsmechanismus seines Cowboy-Gürtels durchschaut. Auf dem Doppeltape-Deck stand der Minidisc-Player. Wer erinnerte sich noch an Minidisc-Player? Die Rothaarige zog ihm umständlich sein Beinkleid hinunter. Über dem Minidisc-Player thronte der CD-Spieler, welcher ihm so viele schöne Stunden beschallt hatte. Die Rothaarige drängelte mit ihrer Hand durch den Eingriff in seine Unterhose. Dafür war der ja da. Auf dem CD-Spieler stand die DP-3000 Docking Station von Böse. Die hatte Bluetooth. Ralf Brindöpke griff zu seinem Smartphone und drückte Play. Es lief Victims of Circumstance von Barclay James Harvest. Er verwarf die analoge Romantik und vögelte die rothaarige hart digital.
Hey, hier ist Fest und Flauschig. Es ist der 9.10. Oktober 2016.
Der 9.10. Oktober, was ist das denn? Der 9. Oktober ist ja. Hallo, herzlich willkommen bei Fest und Flauschig.
Sorry, ja,
und meine
ja.
Damen und Herren, es ist vollbracht. Na, ich glaube, 4 Jahren haben wir es endlich geschafft, dass Olli Schulz sich losgelöst hat von dieser komplizierten Studiotechnik und ab sofort immer bei sich zu Hause eine Sendung machen kann. Jetzt sind wir quasi, ich bin momentan leider auf einer Baustelle, auf einer halben Baustelle. Nebenan wird ein Rewe City reingebaut in das Haus.
Wo ich, und also bin jetzt, du hast dich damit in den Bau integriert oder was und willst das Haus mitbestimmen, nee, die Architektur?
Ich bin jetzt hier gerade quasi in meiner Übergangswohnheim für obdachlose Studievertriebene und nebenan wird ein Rewe reingebaut, wirklich Rewe City und deswegen ist bei mir ein bisschen laut im Hintergrund. Ja. Rewe City ist eine kleine Version vom Rewe, so wie dieser Edeka, bei dem man nicht genau weiß, ob es ein Supermarkt ist oder eine Wohnung. Du bist auf jeden Fall zu Hause. Wie bist du denn momentan? Ja. Wie bist du gerade? Was hast du an?
Ich hab Schlappen an, Jeans, ein leichtes T-Shirt und sehe aus, wie als wenn, also ich habe ein ganz schönes zerkatertes Gesicht, obwohl ich gestern nur einen Whisky auf der Bühne getrunken habe. Aber alle haben gedacht, ich bin betrunken. Ich habe ja Konzerte gerade, Jan. Und habe gestern mein erstes gespielt, 4 Stück hier in Berlin in Folge und es war so mittelgut. Aber davon können wir später noch uns... ja, es war alles nicht so. Ich glaube, es war ganz gut. Auf alle Fälle war es lang, 3 Stunden. Thies Ullmann war mein Gast. Im Theater muss man ja übrigens eine Pause machen. Das ist für mich völlig ungewohnt. Da komme ich immer aus dem Flow raus. Man macht eine Viertelstunde Pause, damit die Barleute beschäftigt werden, damit man sich da Getränke holen kann, damit man sich das schöne Theater angucken kann. Und ich habe auch eine Sache, die mich besonders freut. Ich habe ja sehr einfache Fans. Ich glaube, viele waren gestern das erste Mal in ihrem Leben im Theater. Das habe ich so gesehen. Die kamen da so ein sehr... so Straßenkleidung und so. Und da hab gesehen, die haben auch mit großen Augen geguckt. Und dann waren sie, glaube ich, enttäuscht, dass ich da keine große Inszenierung gemacht habe, sondern einfach nur Gitarre, meine Leinwand. Dann hat das iPad nicht funktioniert. Das war alles ziemlich desaströs. Ich habe die Nacht vorher nicht geschlafen, weil ich privat hier jemandem helfen musste. Das ist kein Witz. Ich hab,
was heißt denn helfen? Bekommen. Wer ruft wegen was Schlimmes Gesundheitliches oder was war los?
Ja, was ich jetzt auch nicht erzählen will. Was doof ist, weil es einen Freund von mir betrifft und ich dann nachts aufgestanden bin und die Nacht sozusagen durchgemacht habe.
Olli, ich würde sagen, das Thema der Sendung ist die große Erleichterung. In dieser Woche
die große Erleichterung, wollte ich auch sagen, ja. Genau. Ich entschuldige, wenn ich noch ein bisschen, ich bin wirklich von der Viertelstunde, 20 Minuten erst aufgestanden, weil das ist bei so einem Konzert dauert das immer so lange und jetzt müssen wir uns langsam reingrooven. Ich habe aber natürlich gestern mit großer Freude auch, du bist heute ein bisschen, finde ich, im Fokus, ich muss heute Abend sowieso auf der Bühne wieder quatschen. Du hast gestern tatsächlich deinen, kann man Freispruch bekommen, beziehungsweise die Anklage.
Juristisch ist das nicht.
Aber die Anklage wurde sozusagen, ich will, so wie ich es jetzt mitbekommen habe, fallen gelassen gegen dich. Und damit ist auf alle Fälle, also damit bist du auf alle Fälle nicht mehr in Gefahr, dass ich diese nächste Sendung mit dir irgendwie aus dem Knast aufnehmen müsste oder du übers Telefon sprechen müsstest, irgendwo auf so einem Flur. Kann man das sagen, dass jetzt auf alle Fälle
ja,
für dich.
Ist jetzt ein bisschen verkürzt. Ich will mich da jetzt gar nicht zu juristischen Prozessen äußern, aber juristisch ist es quasi das Ermittlungsverfahren, was die Staatsanwaltschaft Mainz gegen mich geführt hat. Wegen Paragraph 103 Beleidigung von Staatsoberhäuptern, das wurde eingestellt. Ne? Und dazu musste ich quasi haben meine Verteidiger den Witz erklärt. Also sehr gut bezahlte Juristen haben einen billigen, geschmacklosen Witz sehr komplex und sehr vielschichtig erklärt. Also auch wie der entstanden ist, wie viele Leute daran beteiligt waren. Das hat man dann haben wir dann zur Staatsanwaltschaft geschickt vor langer Zeit. Und jetzt kam quasi die Entscheidung darüber, dass man sich dann doch einig darüber war, dass das relativ wenig dran ist an diesen Beleidigungsvorwürfen und man einfach, man muss einfach genau hingucken. Das Ding ist, weißt du, ich will mich da jetzt auch gar nicht, es ist so blöd da jetzt so drüber, ich habe ehrlich gesagt auch absolut, ich kann es nicht mehr hören.
Aber ich habe ein paar Fragen, aber ein paar Sachen können wir heute endgültig vielleicht mal kurz klären.
Aber wirklich, ganz ehrlich.
Oder willst du das nicht?
Lass uns das so klein wie möglich halten, weil ich bin, kannst ein paar Sachen wissen, ich kann ja dann sagen, ob ich das beantworte oder nicht. Ich finde das, mich nervt es schon seit Monaten, mich nervt es eigentlich schon 3 Wochen danach hat es mich angefangen zu nerven, weil das einfach, es ist einfach überall.
Ich weiß, trotzdem.
Heißer Furz.
Ja, aber ich habe gestern auf der Bühne, ich rede natürlich immer kurz mal über Fest und Flauschig und dann jubeln ganz viele. Ich glaube, ganz viele kommen auch nur zu meinen Konzerten noch, weil ich der eine von Fest und Flauschig bin. Und hab dann gestern natürlich auch kurz über unsere Sendung geredet und so und hab dann gesagt, wenn mir einer vor 8 Jahren, ist es glaube ich, 7 Jahren, als wir uns kennengelernt haben, damals erzählt hätte, dass der Typ, mit dem ich da in diesem kleinen Kabuff, unsere erste Sendung, wo wir noch im Auto dann halt so saßen vor dem Hotel, als wir da uns kennengelernt haben, wenn der Typ später mal eine Presseerklärung abgeben muss, weil er sich mit dem türkischen Ministerpräsidenten, Staatschef angelegt hat und dass unsere Bundeskanzlerin eine Pressekonferenz hält und was, also der ganze Irrsinn der letzten Monate, das hätte ich ja einfach nicht geglaubt, das ist auch so absurd, also wirklich im Nachhinein und das habe ich gestern auch auf der Bühne gesagt, jetzt mit der, wenn man so ein bisschen Abstand dazu hat, dann muss man wirklich sagen, dass das Ganze wirklich vielleicht auch in einem Zeitfenster und unserer Gesellschaft passiert ist, wo wirklich also viele, wo man gemerkt hat, wie viele Leute einfach gerade gar nicht mehr wissen, was richtig und was falsch ist und welchen Wert gewisse Sachen haben, weil es wirklich meiner Meinung nach eine so überspitzte, absurde Geschichte war, die da passiert ist.
Das Geile war zu beobachten, wie Leute quasi, wie jeder dieses Stück, was wir da gemacht haben, jeder hat das so aufgefasst und so interpretiert und darüber geschrieben oder darüber berichtet oder diskutiert, wie er eben ist. Und ich meine, das ist jetzt nicht das feinste, Stück komponierter Loriot-Satire mit feinen Zwischentönen, sondern natürlich ist das, war das mit einem großen Holzhammer draufgehauen, aber natürlich ist die Intention ganz klar gewesen. Es ging ihm nicht darum, jemanden zu beleidigen. Und also wer das dann da rausliest, der will es auch so ein bisschen da rauslesen, weil er das für seine Argumentation gebrauchen kann. Ich finde, geschmackloser als der geschmackloseste Witz ist, wenn jemand vorsätzlich Grundrechte verletzt und wenn das passiert und niemand einschreitet, das ist genauso, wenn jemand auf der Straße zusammengetreten wird und man sagt, ja gut, ja, das ist ja nur ein bisschen, da geh jetzt mal dran vorbei und ruft da niemanden. Ich finde, man muss sich bei gewissen Dingen, irgendwann ist Schluss, da muss man irgendwas machen, so. Das war so der Impuls, aus dem heraus das entstanden ist. Du kannst doch nicht, wenn da die Kollegen von Extra 3, liebe Grüße nach Hamburg, dieses Stückchen machen, was nun wirklich, ich sag mal, ein Beitrag war, normaler, kritischer Beitrag, untermalt von Musik von Nena. Und dann auf einmal, erstmal sagen alle, genau das ist spitze Satire. Hoho, da geht aber einer an die Grenze. Frei nach Tucholsky, das ist aber gerade noch so erlaubt. Ich sitze dann da so, nee, sorry, ganz ehrlich, das ist ein solides Stück, aber das ist jetzt auch nicht... Das ist jetzt keine Sache, wegen dem man einen Botschafter einbestellen muss. Und dann ist quasi, dann kommt quasi der
Botschafter, weil die zu wenig.
Nein, der Sponti in mir kommt dann raus und aber auch das geht auch um Berufsehre natürlich. Es geht auch darum, dass ich denke, nee, pass mal auf, wir leben im Jahr 2016 und wie gesagt, die Kollegen von Extra 3, ich finde, das ist eine sehr gute, solide Sendung. Ich gucke das eigentlich sehr oft, regelmäßig fast, und trotzdem ist mein Ansatz ein anderer. Und ich finde, wenn man sich da schon so aufregt, dann habe ich gedacht, aber was? Wie ist dann die Aufregung erst, wenn mir sowas passiert? Und ich habe dann quasi als so eine Art...
Hast du ja jetzt gesehen, wie die Aufregung war, Jan. Hast du jetzt gesehen?
Ja, genau. Ja, jetzt weiß ich, wie das ist. Aber das Geile ist jetzt auch im Nachhinein, wo alle sagen, ja, ist ja klar, was dann passiert. Hätte man das nicht ahnen können? So ey, im Ex-Post, im Nachhinein, kann man immer sagen, ja, Böhmermann, das hätte man auch ahnen können. Das hat niemand hätte, wenn du irgendeinen gefragt hättest, niemand hätte gewusst, was passiert, einschließlich mir. Und wenn dann eben so Sachen passieren, die quasi in dein Privatleben, was ja immer mein Leben lang getrennt war von meinem Berufsleben, wenn dann das in das Privatleben quasi einwirkt, ist das einfach beschissen. Und natürlich ist das, natürlich, weißt du, ich bin auch nicht einer von der Titanic, der mit so einem Satire-Kollektiv mit 30 Leuten um mich herum sitzt, wo man sich dann, wenn es eng wird, auf den Schutz der Gruppe verlassen kann. Und ich sag mal, im weitesten Sinne, selbst im ZDF bin ich ja irgendwie der Aussätzige mit den Leprawunden, weil ich irgendwie, das war alles cool und nett und so, es funktioniert alles, aber natürlich ist das auch für so einen großen, etablierten Sender wie das ZDF anstrengend, jemanden wie mich zu haben. Ich weiß es übrigens sehr zu schätzen, dass sie das jeden Tag mit mir aushalten. Ich bin nicht im Zwischenmenschlichen schwierig, sondern ich glaube eher in dem, was ich da abliefere.
Im Beruflichen, ja. Ich bin gerade hier auf der YouTube-Seite. Du hast ein Statement abgegeben. Habe ich mir noch nicht angeguckt, hatte ich noch keine Zeit für. Aber ich lese gerade die Kommentare da unter. Hast du irgendwie aufgefordert, die Leute Fragen zu stellen, oder?
Ja, das war eine Pressekonferenz und ich habe, also meine Erfahrung mit... Erstmal frage ich mich, warum muss man überhaupt eine Pressekonferenz geben? Man kann auch ins Internet, man macht die Kamera an bei Periscope und alle Leute sehen es gleichzeitig. Da kann die Presse dann was fragen. Aber man, weißt du, das Schöne ist ja, oder der große Vorteil ist ja, gerade wenn man es damit zu tun hatte, dass ich sag mal, ein fragiler Witz aus dem Kontext gerissen wurde und jeder sich das Teil da rausgenommen hat, was er gerne hätte und das dann quasi zur Geschichte machte. Das Schöne ist doch im Internet, dass man gar nicht mehr darauf angewiesen ist, beziehungsweise, dass die Gefahr gar nicht mehr besteht, dass Journalisten was aus dem Kontext reißen können oder daraus irgendwelche Verkürzungen machen, wenn man einfach die Möglichkeit hat, dass alle Leute das Rohmaterial sehen. Und deswegen war der Ansatz von dieser Presse, in Anführungsstrichen Pressekonferenz, einfach alle kriegen es gleichzeitig zu sehen und die Journalisten, aber nur akkreditierte Journalisten mit einem Presseausweis, die dürfen dann noch Fragen stellen und die 10 Fragen, die meisten Likes aus der Community bekommen haben, beantworte ich jetzt gleich. Ich setze mich gleich mal ran und mach das mal.
Die Frage, die hier am meisten, also ganz kurz, also was am meisten gefragt wird, ist, hier sehe ich gerade immer noch die Frage, wenn du jetzt darauf zurückblickst, bereust du es oder würdest du es wieder so tun?
Nein, aber professionell ist die Nummer zu dem damaligen Zeitpunkt zeitlich und inhaltlich in diesem damaligen Zusammenhang natürlich genau richtig. Alles, was danach passiert ist und was mich auch persönlich betroffen hat, das ist natürlich unerfreulich und ich will auch gar nicht als so ein Jammerlappen jetzt rüberkommen. Natürlich ist das jetzt im Nachhinein betrachtet auch alles nicht so schlimm, wie sich das damals angefühlt hat, wenn man mit ein bisschen Abstand. Aber ich war so selber dabei. Ich war noch nie in meinem Leben so, da hatte ich so das Gefühl, dass mir jemand so den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Und zwar, weißt du, ich habe immer, intern sage ich immer, oder mit den Kollegen, wenn ich das erkläre, übrigens auch alles, was jetzt an Fragen noch ist, das wird alles schön, ich werde keine Interviews geben und halt einfach die Fresse, sondern es wird alles schön im Einzelgespräch, wird es eh die nächsten 50 Jahre Lobbyarbeit und wie war das damals, Herr Böhmermann und so, kommt ja eh auf mich zu. Ich sage immer, weißt du, ich mache meine Arbeit genau wie du auch, du hast ein Konstrukt im Kopf an Rahmenbedingungen, unter denen du deine Arbeit machst und wenn du deine Arbeit Konsequenzen machst, wie ein, keine Ahnung, Rechtsanwalt oder Gehirnchirurg, der irgendwelche speziellen, wie hier Dr. Peter Vaikuzi, wenn der irgendwelche Sachen im Gehirn rumschneidet und auf einmal sagt aber die Kanzlerin, weil sie gerade irgendwelchen mit dem Land, in dem das verboten ist, irgendwelche Deals hat, dass diese Art von Gehirnoperation nicht erlaubt ist. Und jetzt hast du gerade eine Operation gemacht. Und dann sagt die Kanzlerin nicht nur, es ist nicht erlaubt, sondern jetzt kommt die Staatsanwaltschaft und guck mal, ob du das darfst oder nicht. Du hast aber nichts anderes gemacht, als mit der gleichen Konsequenz und dem gleichen Setting wie immer deinen Job gemacht und mit der gleichen Motivation und dem gleichen Antrieb, so professionell wie man das eben kann. Und auf einmal sagt aber jemand, nee, Momentchen mal, aber jetzt gerade passt mir das nicht. Und alle Welt stürzt sich drauf und wird auf einmal zum Experten für Gehirnchirurgie. Das ist halt, ich sag mal, professionell gesprochen, war das für mich wie so ein Kölner Karneval, den ich deswegen vor allem nicht ertrage, weil eine Woche lang alle denken, sie sind sehr, sehr lustig. Und das ist ehrlich gesagt nicht so. Und das ist einfach extrem anstrengend. Und dazu kam dann eben, dass bei allen Leuten die Reflexe angingen. Wir haben quasi ein Apparat gebaut, eine Versuchsanordnung, haben auf den Knopf gedrückt und haben geguckt, ob überall die Lampen brennen. Und erstaunlicherweise sind an einigen sehr wichtigen Stellen die Birnen durchgebrannt. Und das haben wir zwar gemutmaßt, dass da Birnen durchgebrannt sind, aber dass die wirklich durchgebrannt sind, hätte ich nicht gedacht. Und das war, ich meine, die Titanic, ich meine, die Humorkritik letzte Woche, da, wo das noch nicht absehbar war, dass das jetzt passiert. Natürlich ist alles, was ich in den letzten Monaten gemacht habe und mein Zweifel und mein Besinnen darauf zu sagen, aber es gibt doch ein Grundgesetz und man muss sich an die Regeln halten. Das kommt natürlich daher, dass ich das Gefühl habe, dass ich mich an die Regeln gehalten habe, aber Leute, von denen ich bislang immer gedacht habe, dass sie sich eigentlich von ihrem Berufswegen an die Regeln halten müssen, weil sie dafür verantwortlich sind, die haben sich nicht an die Regeln gehalten. Und das ist eine... Ich meine, man kann jetzt sagen, er jammert oder sowas, aber das ist subjektiv empfunden eine ganz verrückte Erfahrung. Wenn alle um dich herum, wenn alle um dich herum sagen, ja, das ist das Grundgesetz und diese Meinungsfreiheit und so, das ist jetzt nicht so wichtig, weil momentan geht es jetzt mal um Geschmack. So, und das, man kann, natürlich kann man sagen, ist es jetzt geschmackvoll okay, ist das ein bisschen zu hart, Detailkritik und so, das ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie, dass ich jetzt hier mit einer Halblatte durch die Gegend laufe und sage, es war die geilste Nummer, die wir jeweils gemacht haben, aber von der Wirkung.
War es ja auch von nicht, dem, ne?
Künstlerisch war das, das war der Bibo, das war mein Bibo-Song, weißt du?
Das war dein Bibo-Song, halt so, genau.
Ja, wirklich.
Der Bibo-Song ist voll der gute Song, Jan, Alter. Echt jetzt.
Ja, und die Nummer und die Erdo-Nummer
ist auch eine voll gute Nummer. Ich habe viel schlimmere Songs. Ja, aber wenn man jetzt, gerade gucke ich jetzt hier, ohne Ton, und wenn man dich da mit diesem Lonsdale-T-Shirt, diesem Globus bei dieser Stellungnahme sieht, können wir auch denken, dass du dir gerade eine Stellungnahme aufgibst, dass du jetzt doch zur AfD gewechselt bist, weil du da irgendwie so ein bisschen aussiehst, also der Look und so, das könnte auch hier so sein, so, Jan Böhmermann erzählt jetzt gerade, ich bin jetzt doch rechts. Also das ist ganz witzig gerade für mich hier.
Ja, nee, aber das kann ich auch verstehen. Das Ding ist, was dann auch viele nicht glauben, dass da nichts von inszeniert ist. Das ist einfach mein Schreibtisch. Und irgendeiner aus der Ausstattung hat mir, weil er gedacht hat, eine gute Idee, einen Globus da drauf gestellt. Also immer schon, der steht immer schon da. Du kennst doch mein Büro. Das ist einfach, hinter mir ist normalerweise ein Fenster und ich habe die Vorhänge zugezogen und dann haben wir dann eine Kamera aufgestellt. Und das T-Shirt hatte ich nun mal drunter. Ich habe auch wahnsinnig wenig geschlafen die Nacht davor, weil ich bei Joko Klaas in Berlin war. Ich habe eine Sendung,
wie war's denn?
Duell um die Geld aufgezeichnet mit Heinz Strunk, Caroline Kebekus, Olli Kalkofer hat moderiert. Ingo von den Donuts war auch mit dabei. Also es war eine tolle Runde und es hat echt Spaß gemacht.
Alles Leute, die ich kenne, das ist ja witzig. So, die
und Donuts mit denen
spiele ich zusammen. Am 10.12. spiele ich, der feiern die wieder Jubiläum irgendwie. Ich glaube 20 Jahre Donuts oder so. Und dann die kenne ich ja seit 20 Jahren oder 15 Jahren auch von den ganzen Festivals. Und das sind ist eine der nettesten Bands übrigens, mit denen man zusammen auf Festivals rumhängen kann. Muss ich mal wirklich sagen, ganz kurz.
Ja, und Ingo war auch sehr nett. Und wir haben in so einem komischen Hotel am Hackischen Markt geschlafen. Und ich habe abends dann noch, ich bin dann nach der Aufzeichnung dann nach Hause, weil ich echt mega müde war. Und dann wusste ich, am nächsten Morgen muss ich ja zur Sendungsaufzeichnung und zwar so, dass ich muss immer um 9 Uhr spätestens im Büro sein, damit ich meine Sachen am Tag schaffe und habe dann den allerersten Flug von Berlin nach Köln genommen und der ging halt um, ich glaube, 5.45 Uhr oder sowas und dann bin ich um 4 Uhr aufgestanden und habe dann am Abend vorher auch nicht so richtig Bock gehabt, irgendwas zu machen, hatte aber noch wahnsinnigen Hunger, weil ich, das muss auch ganz kurz, wir haben ja schon mal Promi-Geschichten erzählt hier, wirklich wie Michael Jackson 1995 bin ich aufgeschlagen bei Duell um die Geld. Ich habe erst ist der Flug annulliert worden von Köln nach Berlin mit Air Berlin, war irgendwie Streik. Dann hatte der Ersatzflug hatte Verspätung, eine Dreiviertelstunde. Dann habe ich mein iPad vor lauter Aufregung, weil ich habe mich ins Flugzeug reingesetzt. Dann sah ich schon, die Eilmeldung kommt. Staatsanwaltschaft stellt Verfahren gegen Böhmermann ein. Dann habe ich gedacht, fuck, jetzt bin ich im Flugzeug. Ich kann nicht gucken, was passiert. Musste mein Handy und alles auf Flugmodus machen. Als ich dann das wieder angeschaltet habe, als ich gelandet bin in Berlin, 35
du hast es schon oder 40... Ja.
35
ich glaube, du hast das, das Handy schon angehabt im einem Landeanflug, gibst zu, nicht erst als gelandet oder?
Als ich die ersten Häuser so, als ich gedacht habe, okay, jetzt müsste ich empfangen, habe ich schon angemacht und ich, ist aber nichts passiert, ich bin nicht abgestürzt und dann habe ich vor lauter Aufregung, weil ich dann so drauf war auf Adrenalin, weil ich gedacht habe, Alter, die haben das Verfahren eingestellt und jetzt haben sie es vor allem veröffentlicht, also dass sie es eingestellt haben, das wusste ich, also naja, wusste ich schon ein bisschen länger und
aber du wolltest wissen, was jetzt passiert natürlich. Klar.
Ja, genau. Und weil ich so aufgeregt, dass ich das iPad vergessen habe, auf dem Sitz habe liegen lassen. Und total geil, Eurowings. Ich dachte, das ist jetzt weg und irgendeine Flugbegleiterin oder ein Pilot nimmt sich das jetzt mit. Nix da, schön zum Baggage-Claim-Ding da in Tegel gegangen und dann hat er mir das einfach aus dem Flugzeug geholt. Das hat einfach einwandfrei geklappt, nix geklaut worden, liebe Grüße, voll super. Und dann bin ich halt, ich musste um 6 Uhr da sein und ich, beziehungsweise um 6 Uhr begann die Aufzeichnung. Ich hätte eigentlich um 4 Uhr da sein müssen und ich bin um 5 vor 6 wirklich ohne umgezogen zu sein in dieses Studio reingetorkelt. Er hat mich noch schnell irgendwie angezogen, übergeschminkt und dann bin ich wirklich wie Michael Jackson da rein, dachte ich bin der Allerletzte und dann sehe ich quasi auf dem Weg ins Studio Klaas, der gerade so rauchend aus dem Auto steigt. Klaas in aller schon im Smoking, schon zu Hause umgezogen. Klaas war noch ein bisschen später
im Auto.
Der war der Hauptmoderator, ja, Moderator der Sendung. Naja, das war auf jeden Fall meine Woche.
Und, aber das ist doch eigentlich, was hast du denn da gemacht bei, hast du da so einen Clown gemacht bei Duell um die Geld oder
nein,
so?
Ich hab also mitgespielt.
Du machst mir immer Vorwürfe, wenn ich bei Klaas und Joko bei ProSieben bin, sagst du immer, was hast du da schon wieder gemacht?
Nein, ich hab ja nichts zu promoten irgendwie. Ich bin ja jetzt gerade nicht, bei Halligalli finde ich, kann man eigentlich nur sitzen, wenn man irgendwas verkaufen möchte. Und wenn du deine eigene Sendung hast, dann musst du auch nicht andauernd irgendwo sitzen. Und jetzt waren aber Joko und Klaas schon mal bei mir in der Sendung. Und außerdem finde ich Duell um die Geld ganz lustig. Und ich hab auch gedacht, dass man da nicht nur 6.000 Euro gewinnen kann, sondern 100.000 Euro. Und hab dann deswegen dem Ruf des Geldes mich gefolgt und hab gesagt, da gehe ich mal hin und guck mal, vielleicht werde ich reich. Aber
und Heinzer hat auch mitgemacht. Als
Heinz war auch mit dabei. Liebe Grüße. Ja. Und übrigens, Bjarne Mädel war in der Sendung. Soll ich auch schön grüßen?
Ich weiß, und der hat mich gestern noch angeschrieben. Der wollte noch von mir Tipps haben, ob ich eine Schwachstelle bei dir kenne. Da habe ich mir gesagt, guck doch mal in die Zeitung, da wirst du schon was finden. Nee, und dann hat er mich und er meinte, ob ich was Witziges wüsste, aber ich war gestern so im Stress, weil halt gestern das erste Konzert war von mir in dem Theater und wir noch so viele Sachen vorbereiten mussten, dass ich mich gar nicht mehr gemeldet habe bei ihm. Aber dann warst du ja von den letzten Tagen eigentlich von ganz guten Menschen auch umgeben. Das ist ja ganz witzig, weil Klaas ist ja auch ein guter Freund von uns beiden und das ist ja auch ganz gut, vielleicht jetzt sich nicht nur sich mal ein bisschen abzulenken. Vielleicht gehst du noch mal irgendwie, vielleicht kriegen wir mal zusammen eine Anfrage. Schade, dass es Dalli Dalli nicht mehr gibt oder so. Also das alte mit Hans Rosenthal, weißt du?
Ja, so, ich glaube, ich bin jetzt eh nach dieser ganzen Aufregung, ich bin ja, würde ich, pass auf, ich verrate was Tolles, Exklusives in dieser Sendung. Wir baggern seit, ich glaube, 2 Jahren am ZDF rum, dass sie uns mal eine Wetten-Das-Sendung machen lassen. Weil ich glaube, ja, und zwar jetzt gar nicht so aus Verarsche oder sowas, sondern weil ich glaube, das ist schade, dass es das nicht mehr gibt und weil ich Bock habe, das mal auszuprobieren, wie das ist und ich wollte also so eine Art Initiativbewerbung.
Samstagabend 7:45, also klassisch nein, die Sendung
oder ich wollte Wetten das machen und dann habe ich beim ZDF habe ich gefragt und dann haben die gesagt, nee, das ist schwierig und dann denken die Leute, dass Wetten das wieder losgeht und dann reißt auch in der Redaktion auch im ZDF viele alte Wunden auf und so, daher müssen viele Leute weinen im ZDF und dann durften wir das immer nicht und jetzt haben wir das geschafft, weil die letzte Woche haben die unser Sendeband vertauscht und die Sendung lief nicht. Da war ich so beleidigt, dass ich gesagt habe, jetzt will ich als Entschädigung aber Wetten das moderieren. Dann haben die dann vom ZDF gesagt, okay, du darfst Wetten das moderieren. Und jetzt moderiere ich also quasi statt meiner Sendung am Donnerstag, wir machen einfach Wetten das.
Ach, ihr macht in eurer Sendung Wetten das, okay.
Ja, wir machen nicht in unserer Sendung Wetten das, sondern wir machen Wetten das. Die heißt auch nicht Neo Magazin Royal, sondern das ist Wetten das. Und wenn wir das nicht schaffen in einer Sendung, dann machen wir so lange weiter, dann geht es quasi auf die nächste Woche dann noch über. Dann machen wir zu nur 2 oder 3 Sendungen Wetten das, weil wir haben ja nur 45 Minuten Sendezeit, aber Wetten das dauert halt 3 Stunden, verteilen wir das eben auf 3 Wochen, wenn wir jetzt nicht mehr Sendezeit bekommen. Wir machen einfach Wetten das richtig mit Wetten, mit Bagger und Bungee und was weiß ich, mit nur coolen Sachen. Wetten das. Laufen nämlich seit Jahren immer Wetten ein beim ZDF, die aber nicht mehr bearbeitet werden, weil es kein Wetten das mehr gibt. Und
hast du die Anfragen bekommen vom ZDF? Nee, du weißt nicht, was da.
Doch, nein, die kam mit so einem Tieflader mit den Wettangeboten und daraus haben wir uns die schönsten ausgewählt. Und wir machen jetzt nächste Woche, also diesen Donnerstag, der jetzt kommt, ist Wetten das. Wir machen Wetten das und richtig geil. Mit allen und mit richtig mit drum und mit einer Couch. Wir kommen auch. Kommst du vorbei, nee, oder hast keine Zeit, ne?
Ah, ich glaube momentan ist gerade bei mir, ich habe hier wirklich gut genug um die Ohren gerade.
Nee, wir haben auch tolle Promi-Gäste.
Ja, dann passe ich doch gar nicht da rein. Ich bin doch ein Underground-Künstler. Ich habe gerade hier, Jan, auch wirklich mit diesen Konzerten so viel zu tun. Ich hätte diese Konzerte vielleicht gar nicht spielen sollen, aber dieses Theater, weißt du, ich spiele in so diesem Theaterkomödie am Kurfürstendamm hier, weißt du, das ist ja mit dem Fahrrad 5 Minuten Theater von mir, das ist ganz schön.
Super. Ach, super cool.
Und es tut wunderschön. Und eigentlich wollte ich dieses Jahr keine Konzerte mehr spielen, aber das Theater ist im Monat frei und ich kenne den, also der Schauspieler und Intendant, der da Theaterstücke auch macht, unter anderem, da ist ein Theaterstück ausgefallen. Das Theater steht den ganzen Monat frei. Heinz Strunk ist übrigens auch noch da, liest aus dem goldenen Handschuh, aus seinem Buch. Und also das sind jetzt Veranstaltungen, Jochen Distelmeier tritt noch auf, da gehe ich auch hin auf alle Fälle. Und da sind halt jetzt verschiedene Konzerte, weil der das irgendwie füllen musste. Und da habe ich gesagt, spiele ich auch ein Konzert, das war so schnell ausverkauft. Jetzt haben wir 4 Stück in Folge gemacht. Und ich merke gerade, ich bin gar nicht mehr so richtig in Tourlaune gerade, so also richtig so im Modus. Aber muss mich jetzt auch heute noch mal ein bisschen hinsetzen. Ich habe gestern ganz viel schlecht, also ein paar Lieder abgebrochen, weil ich die schlecht gespielt habe und so. Wollen wir mal ganz kurz Pause machen? Ich würde mir mal kurz ein Brötchen gerne aus der Küche holen. Und
ich habe eine geniale Geschäftsidee für dich, mein Freund.
Ja.
Wie wäre es, wenn du in Zukunft nicht mehr auf Tour gehst, sondern ja auch quasi für deine Auftritte so eine Vorrichtung von Sebastian, Zu und Konstantin einrichten lässt, dass du das einfach von zu Hause aus machen kannst?
Ja, das habe ich auch schon überlegt, wirklich. Dass wir hier noch eine Kamera hin und dann gar nicht mehr in die Öffentlichkeit gehen, sondern alles von zu Hause aus machen, dass man so ein verrückter Waldschrat wird. Finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Ich glaube aber, dass das irgendwie, die Leute wollen dann doch noch einen auf der Bühne rumtorkeln sehen oder sehen, wie das alles nicht klappt. Also gestern war wirklich, ich glaube, ich habe ein paar Leute verprellt, weil im Theater denkt man, da kommt irgendeine große Inszenierung. Das war einfach nur ich mit der Gitarre und Thees hat dann noch gesungen. Und also wir haben zusammen über Lieder gesungen. Es war super, dass Thees da war. Ich habe jeden Tag einen anderen Gast in meiner Höhe. Heute ist Marco Göllner bei mir beim Konzert, der unser Intro spricht. Mit dem lese ich heute einen Teil aus meinem Buch auf der Bühne. Die Leute, ich habe ja einfach nur gesagt, Olli Schulz kommt. Die wissen ja gar nicht, was ich so mache. Ich kann ja machen, was ich will. Und dann mache ich noch Musik mit dem. Und jetzt könnten wir mal ganz kurz ein bisschen Musik machen. Ich hätte da einen Songwunsch. Darf ich mir das wünschen oder willst du? Was hast du jetzt gerade aktuell?
Ich glaube, der ist schon in der Liste, einfach als zum Zeichen meiner großen Erleichterung. Weißt du noch, welchen Song wir damals in der Küche gehört haben, bei mir zu Hause?
Ja, das weiß ich noch.
Ja, wo so langsam klar war, dass es eine gute Idee ist, wenn ich mal so ein kleines bisschen Abstand von allem übe.
Ja, das war ein Moment, der sich auch in mein Gehirn gebrannt hat, was unser gemeinsames Wesen angeht. So, ich wünsche mir einfach jetzt mal ein So, jetzt kommt ein Song, den ich mir wünsche. Johnny Cash haben wir noch gar nicht auf der Liste.
Blumenfeld und Wir sind frei füge ich jetzt auch in die Fidi und Bumsi Playlist ein. Jetzt mach du mal deinen.
Ja, der Song passt aber auch zu der Ain't No Grave Can Put My Body Down. Also, weißt du, das ist hier von Johnny Cash von der Platte von diesen American Recordings gewesen, die er mit Rick Rubin gemacht hat. Die letzten 10 Jahre hat er mit Rick Rubin zusammen diese tollen Akustikplatten gemacht. Und das war wirklich auch so ein genialer Schachzug von Rick Rubin, sich den alternden Johnny Cash zu nehmen, der wirklich davor am Rumdümpeln war und fast vergessen worden wäre außer jetzt von den Country-Fans und so. Und der hat ihn halt reduziert mit dieser Aufnahmetechnik. Das ist wirklich alles fast nur Akustikgitarre, da mal ein Klavier und hat sich ein paar Leute dazu gesucht, viele Coverversionen von Tom Petty oder auch von Glenn Danzig gesungen und das hat Johnny Cash nochmal wirklich richtig hervorgehoben und sind alles tolle Platten, diese ganzen American Recordings. Ich war in Nashville 2009 und wollte zum Haus von Johnny Cash, kann ich nochmal ganz kurz erzählen, weil ich, das ist in der Nähe von Nashville, dann wurde mir aber gesagt, dass das Haus abgebrannt ist, das hatte sich Barry Gibb gekauft, einer von den Gibb-Brüdern, und dann ist das irgendwie abgebrannt, über Nacht das Haus. Aber dann
Weil der so heiße Musik immer gespielt hat, bestimmt, der Barry Gibb, ne?
Keine Ahnung, was da passiert ist, aber dann stand ich da an dem See, hab da auch so Leute gefragt, die mir dann erzählt haben, dass Johnny Cash hier mal am See spazieren gegangen ist. Und dann war ich da an diesem Lake und bin dann so spazieren gegangen, hab kurz gedacht, ich bin Johnny Cash. Und deswegen beginne ich auch gerne meine Shows jetzt mit dem Intro. Hallo, hallo, hier spricht Johnny Cash. Ich bin leider tot, was sich nicht mehr ändern lässt. Doch es gibt da einen, der kann mich vertreten. Sein Name Olli Schulz und jetzt fängt an zu beten. Das ist bescheuert, aber das mache ich. So, hier Johnny Cash und wir machen ganz kurz hier mal Brötchenpause. Ja, wir sind gleich wieder da.
Lauschig. Mit Jan
Fest und Flauschig, die große Erleichterungssendung am Sonntag Nachmittag. Wir haben jetzt gerade, glaube ich, zwei, Johnny Cash und mein Song, gleich gerade zwei Songs auf die Fidi und Bumsi-Liste gepackt. Die Stimmung ist gelöst, Olli ist auf Tour, ich bin momentan zumindest keinem Strafverfahren ausgesetzt. Momentan, aber es kann sich alles immer noch, das ist das, kann sich wirklich alles jederzeit ändern, deswegen, ich schwöre jetzt hiermit, genauso wie ich geschworen habe, dass wir nie eine Sommerpause machen, dass ich möchte darüber, ich habe wirklich absolut keinen Bock mehr, mir geht's sowas von auf die Eier, wirklich sowas von auf die Eier, das öffentlich zu besprechen. Wir können da privat, wenn du noch Privatfragen hast dazu, dann sag Bescheid, aber ich habe keinen Bock mehr darauf, das jetzt nochmal.
Und wenn jetzt Ruth nochmal fragen würde für ein zweistündiges Interview, würdest du das nicht machen?
Nur wenn er wieder Kokain mitbringt, wie letztes Mal.
Ach, verstehe. Jan, ich höre gerade einen anderen Podcast, muss ich dir erzählen. Das ist wirklich sehr gut. Das ist, glaube ich, auf Platz 1 auch gerade der Podcast-Liste, aber das ist wirklich sehr gut gemacht. Okay. Eine Reportage in 7 Teilen über Felix Vossen, den Hochstapler, kann man sagen, beziehungsweise nicht Hochstapler, wirklich, der mit, glaube ich, 20 Millionen oder 60 Millionen Geld von Freunden abgehauen ist, der ein sehr irrwitziges Leben geführt hat. Aus Hamburg übrigens auch kommt. Nicht aus Hamburg, von der Handtuchfirma Vossen. Ich glaube, er hat in Hamburg gelebt, aber ich weiß gar nicht, aus Göttingen kommen die. Das ist so eine riesige, keine Ahnung, Textilfirma gewesen. Er ist da der Sohn gewesen, hat wohl auch schon immer Geld gehabt, hat lange in London gelebt, hat so Warentermingeschäfte gemacht, beziehungsweise war lange an der Börse, hat viel Geld gemacht, wollte dann ins Filmbusiness einsteigen, hat auch 3 Filme produziert und ist dann irgendwann spurlos verschwunden mit einer unfassbaren Summe an Geld und nicht mehr aufgetaucht und dann irgendwann gefasst worden, nachdem die Freunde ihn, also die ehemaligen Freunde, haben dann tatsächlich im Internet auch überall ein Kopfgeld ausgesetzt auf ihn, beziehungsweise einen Steckzettel veröffentlicht. Und das wird in 7 Teilen, in einem Podcast vom NDR ist das, glaube ich, produziert. Man kann ja auch mal jetzt generell für Podcasts ein bisschen Werbung machen, ruhig. Das jedenfalls habe ich mir angehört die letzten Tage und das ist wirklich sehr gut. Der erzählt, der Redakteur hat ein bisschen bräsige Stimme, man merkt so richtig, der hat es nicht geschafft zu Spiegel TV und macht jetzt so das ganze Ding dann so podcastmäßig, aber das ist wirklich sehr gut gemacht und die ganze Geschichte ist sehr interessant. Ich glaube, dass Podcast jetzt richtig, ich würde nicht sagen, dass wir, aber darüber müssen wir auch noch reden, Jan, unsere Ideen werden immer geklaut. Auf alle Fälle kann ich das nur jedem empfehlen, der auch irgendwann in so eine große Leere verfällt, wenn er Fest und Flauschig gehört hat. Ich höre ja unsere eigene Sendung mir auch immer einmal an und dann muss ich jetzt anderes hören. Also das kann ich jedem empfehlen, ist wirklich sehr, sehr gut. Das heißt, der Talent vierte Mr. V oder Fassen oder so, genau.
Mhm. Ah ja, ganz einfach. Mich hat, nachdem ich letzte Woche die Humorkritik hier bei uns im Podcast vorgelesen habe, der Tim Wolf, der Chefredakteur der Titanic, angeschrieben und gefragt, wie das eigentlich funktioniert mit dem Podcast, diesem Podcasten. Und weil er das so gut fand, ich glaube, dass die Humorkritik bald auch ein eigener Podcast wird für die Titanic. Also kann ich mir zumindest vorstellen, dass die das gerade planen. Und das finde ich eine tolle Idee. Ich finde es eine sehr gute Idee, dass man so Teile aus der Titanic vorliest. Und ich glaube, die Humorkritik gibt ja sowieso, ich lese eigentlich nur 2 Sachen, Humorkritik, Briefe an die Leser, Katz und Gold und die Intimschatulle von Heinz eigentlich. Das sind so meine
Intimschatulle finde ich auch ganz toll, von Heinz, finde ich super. Aber Katz und Gold gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, oder?
Doch, gibt's immer noch. Katz und Gold gibt's immer noch. Ja, ja.
Aber Max Gold hat schon lange nichts mehr geschrieben für die Titanic. Das war seine Kolumne, die er damals hatte. Die habe ich ja immer.
Ja, die fand ich auch mal sehr. Die habe ich auch wahnsinnig gerne gelesen. Man musste sich aber immer echt dafür Zeit nehmen. Die war nur auf einer Seite, aber mit ganz kleiner Schrift und sehr, wie Max Gold halt so Sätze baut. Der macht ja Sätze wie so Steinmetze irgendwelche Skulpturen. Ich glaube, steht so ein Satz so tagelang bei dem im Atelier und immer wenn er da so wieder reinkommt, dann haut er noch so ein Stückchen ab oder macht was Neues dran oder sowas. Der baut richtig Sätze wie Skulptur, also das fand ich immer so bewundert oder finde ich so bewundernswert an Texten von Max Gold, dass der so eine wahnsinnige Liebe, wie heißt nochmal Wolf, wie heißt nochmal dieser komische Sprachpapst, den wir früher im Volontariat immer, Wolf Schneider, ja. Weißt du, der so ein Sprachfascho. Mhm. Aber das habe ich mir auch mal von Max Gold gemerkt, dass man, der hat einfach Sprache wahnsinnig präzise eingesetzt und das finde ich immer ganz toll, wenn Leute das können und ich bin immer neidisch, wenn Leute das so im Text so genau und auch keine Wendung falsch ist und kein Bild schief und so, das finde ich immer toll, das macht Max Gold toll.
Kennst du eigentlich Josef von Westphalen?
Nein, sagt mir nichts.
Das ist also die Bücher gibt es leider momentan, sind die alle vergriffen. Ich habe mir die alle im Internet geholt. Das ist einer der genialsten Schimpfkünstler unserer Republik. So hat ihn auch mal, glaube ich, die Frankfurter Allgemeine oder so bezeichnet. Also ein Entrüster, der so Kolumnen schreibt und das von einer wirklich von einer wahnsinnigen, also präzise Arbeit, wahnsinnig gut hingeguckt, wahnsinnig pöbelig und trotzdem ganz toll geschrieben. Wollte ich dir, muss ich dir unbedingt, ich glaube, du wirst den lieben, Josef von Westphalen. Ein Buch, was ich hier gerade in der Hand halte, heißt "Warum ich Monarchist geworden bin". Das ist wirklich, das sind ganz tolle Kolumnen und auch zeitlos geschrieben. Leider irgendwie ein bisschen in Vergessenheit geraten und leider auch momentan nirgendwo erhältlich, die Bücher. Das wird auf alle Fälle der Verlag, wo ist denn das erschienen? Im Heine Verlag. Die sollten sich dringend drum kümmern, die Bücher von Josef von Westphalen wieder zu veröffentlichen. So, hier noch ein, der Josef von Westphalen-Tipp. Was wollte ich denn jetzt gerade noch? Irgendwas wollte ich dir, wo waren wir stehen geblieben? Weil was ganz anderem, Jan.
Dass Leute unsere Ideen klauen. Meinst du diese Bosse, Uke, Bosse?
Naja, man kann das ja nicht immer so, ich werde nicht sagen, dass wir jetzt immer die geilen Ideen haben, aber ganz schlimm war, das Radio Hamburg, hast du mir
das zugeschickt? Oh Gott, Alter, das Radio Hamburg, erstmal diese Uke Bosse, dieser Typ, von dem ich vor einiger Zeit schon gesagt habe, der auch ein ganz netter Filmemacher sein soll oder so, dass der, der aussieht wie du und dass der quasi immer in Werbungen jemanden spielt, der so ähnlich ist wie du, wo du wahrscheinlich vorher abgesagt hast, wo sie das Original nicht kriegen, nehmen sie ihn, und der hat, glaube ich, bei den Rocket Beans ich mach dich fertig in 4-Wochen-Programm.
Ja, ein bisschen abgewandelt. Ich glaube, ich mache dich dick in 4 Wochen. Bei mir war es ja noch so, ich ruiniere dich finanziell. Ich mache dich, also mein Programm wäre genau, Olli Schulz, ich mache dich fertig in 4 Wochen. Ich bringe dein Konto auf den Minusstand. Ich sorge, dass du einen ungesunden Lebensstil entwickelst und mach dich dick und unansehnlich. Das ist doch ein super Programm, habe ich mir überlegt, für alle Leute, denen es zu gut geht vielleicht auch. Und die haben das so ähnlich nachgemacht, haben mir jedenfalls Leute zugeschickt. Ist ja auch egal. Ist ja auch schön, wenn Leute vielleicht inspiriert werden, oder? Oder ärgert dich sowas? Also das mit Radio Hamburg, das muss man wirklich sagen, die haben 1:1 Stefan Brüllberger als Kolumne gemacht. Das ist ein, der soll auch noch so klingen wie du. Das ist echt Wahnsinn.
Ja, also das ist, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich glaube, der Wutbürger oder sowas bei John Mendt in der Morning Show.
Ist aber so, da gibt's doch gar nicht, was ich da gehört habe. Denn ich mache da Radio Hamburg an und ich denke, was ist denn das für einer? Der klingt ja wie ich, aber ich bin das nicht. Die Lügenpresse, der Lüge im Lügenradio werd ich das Maul noch stopfen. Lügenradio.
Und das, ich höre mir das an und denke, das gibt's doch gar nicht. Also, der Brief vom Anwalt ist unterwegs, ich habe gerade viel zu tun mit Juristen und so. Die Wege sind zurzeit kurz und die haben noch Kapazitäten. Die kriegen ohnehin schon Geld. Mein Anwalt kriegt ohnehin Geld für, ohne Ende von mir. Der kann die eine Abmahnung noch mitmachen.
Der soll da schön Brief hinschreiben nach die. Da wird er abgemahnt, ich habe Rechtsschutz von der Advokat. Advokat, Anwaltsliebling.
Ich würde ja gerne mal wieder Fidi und Bumsi aber hochholen, aber wenn Bumsi spricht, die Stimme, die ist völlig verranzt bei Bumsi.
Ja.
Jan, ich muss heute Abend spielen. Ich muss heute Abend wieder auf die Bühne. Ich bin schon nach einem Konzert so durch. Letztes Mal, eigentlich wollte ich noch irgendwas machen, dass du mir noch eine Message mitgibst oder kurz was filmst, was ich heute, ich habe ein iPad da. Kannst du noch irgendwas filmen, was ich heute auf der Bühne zeigen kann?
Die Zeit habe ich nicht,
Olli. Kannst du nicht jetzt das Handy mal rausholen, damit die Leute, dann kann ich heute erzählen, dass wir heute schon Sendungen aufgenommen haben. Filmst du dich jetzt einmal ganz kurz und schickst mir das, dann kann ich dir irgendwas Witziges was machen. Ich bin jetzt schon so leer nach einem Konzert. Warte.
Während wir die Sendung machen, ich muss mich hier mal, warte mal, ich drehe mal kurz das Video um, ich nehme mich jetzt mal kurz auf, so, dann können die Leute, die das jetzt hier im Podcast hören, dann wissen die, was da bei dir auf der Bühne lief.
Ja,
so
hören die mich jetzt auch oder nur auf Kopfhörer dich, ne? Hören die Leute mich jetzt auch?
Die hören dich nicht,
Ach so. Aber dann nehme ich mich jetzt auch auf, dann schneide ich das noch zusammen. Ich nehme mich jetzt auch. Ich habe nämlich iMovie. Ich mache alles auf iMovie.
Oh, das ist ein tolles. Was ich noch erzählen wollte. Auf jeden Fall, Ingo von den Donuts.
Nimmst du schon auf?
Noch nicht. Ingo von den Donuts fragte mich im Hotel, als ich da mit der Currywurst nach oben. Ich kann nur ganz kurz, ich bin ins Hotelzimmer gegangen nach der Aufzeichnung von Duell um die Geld. Schönes Hotel am Hackischen Markt und so. Und das Zimmer roch so leicht nach Fisch. Und das habe ich kaum ausgehalten, dieser Geruch. Und dann bin ich noch zu Curry, ich glaube Curry 71 oder Curry 61 in die kleine Präsidentenstraße gelaufen. Direkt gegenüber vom Fun Factory, Liebes-Toy-Laden. Und habe mir noch eine Currywurst geholt. Und zwar nicht, weil ich Hunger hatte, sondern weil ich wollte, dass mein Zimmer nach was anderem riecht. Und Currywurst ist eigentlich immer ganz wie so ein billiger Wunderbaum. Ein verlässlicher Wunderbaum. Und konnte erst einschlafen, als es so sanft nach Currywurst roch. Auf jeden Fall habe ich dann auf dem Weg nach unten am Fahrstuhl Ingo von den Donuts getroffen, der gesagt hat, dass er jetzt noch mit Mickey Beisenherz und den anderen im Soho-Haus ist. Wo ich dann gedacht habe, das ist halt das Problem
beim Soho-Haus. Das ist doch genau dein Laden.
Man geht erst ironisch hin und irgendwann schmilzt die diese ironische Distanz, die man zum Soho-Haus aufgebaut hat, schmilzt dann weg und auf einmal sitzt man unironisch im Soho-Haus und findet es halt geil. Und da muss man echt
aufpassen. Das ist ja auch bei, genau, Mickey Beisenherz hat zwar mal, das habe ich nämlich gelesen, das fand ich sehr gut, der hat da so eine Kolumne, die, glaube ich weiß nicht, Stern oder so, das habe ich mal gelesen, Stern, das Soho-Haus. Ja. Und das hat er geschrieben und hat das auch die ganze Zeit alles natürlich sehr lustig beschrieben, aber ich glaube, hat auch ganz ehrlich zugegeben, glaube ich, mit den letzten zwei Sätzen, dass er auch irgendwie das auch geil findet, da einer von denen zu sein, so, ne? Und
ach so, da möchte ich mich mal nochmal, bevor wir uns filmen, nochmal ganz kurz in eine, das haben wir auf der Arbeit jetzt auch öfter schon diskutiert, hier in unserem kleinen Comedy-Satire-Zirkel, die Auseinandersetzung zwischen Mickey Beisenherz und der Titanic. Das ist jetzt wirklich ein sehr spezielles
Feld. Warum geht's da? Ich habe keine Ahnung.
Es geht, ich sag mal, im weitesten Sinne erstmal um eine Stilkritik der Titanic, eine Humorkritik, eine etwas ausführlichere Humorkritik an der Sternkolumne von Mickey, die aber so durchmischt ist mit so persönlichen, dann doch sehr, ich sag mal, man hat es dann sehr auf Krawall angelegt, Titanic-seitig, was ich auch nachvollziehen kann, aber was ich finde, ehrlich gesagt, so ein kleines bisschen.
Was wird denn kritisiert von ihm?
Ja, also so ein Satz, dass Mickey immer aussieht, als würde ihm gerade frisch der Schwanz gelutscht, wäre ihm gerade frisch der Schwanz gelutscht worden und so, also dass da quasi so auf Äußerlichkeiten gegangen wird, wobei dann aber auch völlig außer Acht gelassen wird.
Ich weiß gar nicht, wie er aussieht.
Ja, und ein Satz zum Beispiel, dass Mickey würde in der Bötchen fahren auf der Kloake, in die er selber spuckt. Und das jetzt mit Bezug auf diese Sophia Tomalla-Ding von letzter Woche, wo Sophia Tomalla irgendwie so ein komisches Ding getwittert und da steckt ja auch Mickey hinter irgendwie. Und da haben die es wieder ausgepackt. Ich will mich da auch gar nicht weiter einmischen, nur mal so generell finde ich es eigentlich. Ich meine, in diesen Zeiten, ne, da muss man, da sollte man sich zumindest die Gegner außerhalb suchen. Das sagt der Richtige, ich weiß.
Aber was sind denn diese Zeiten jetzt gerade? Also ich meine,
man sollte nicht anfangen, jetzt so grobe Stilkritik und sich untereinander zu zerfleischen, während da draußen genug satirewürdiges Material rumläuft, dem man schön einem mitgeben kann, wenn man nicht so beschäftigt damit wäre, sich gegenseitig kaputt zu machen. Also ich finde, weißt du, ich gucke mir das immer an und sehe dann immer, wie dann irgendwie sich die Titanic-Redakteure und Mickey da bei Facebook irgendwie hin und her schreiben, kommentiere da auch nichts zu und gucke mir das immer nur an und denke so, ey Leute, Alter, jetzt ist doch langsam, ist doch irgendwie auch so ein bisschen. Ich will,
aber dieses, also was ich doof fand, diese Sophie Tomalla-Geschichte, die überall war, dass die irgendwie so krasse Sachen auch gegen Flüchtlinge, das sollte ja natürlich so ein Test sein, um zu zeigen, wie man irgendwie Likes generiert. Das habe ich mir angeguckt. Ich finde das aber auch, das war eine voll dumme Idee, weil man kann immer im Internet herausfinden, wie dumm die Menschen sind. Und generell diese Art immer zu sagen, guck mal, wie blöd die alle sind, das bringt dann ja auch nicht weiter. Weißt du, was ich meine? Wenn du immer irgendwie, das sollte ja so offenlegen, wie dumm die Leute im Netz sind oder so, aber das weiß man auch so, dass es viele Leute gibt, die Scheiße machen und immer so eine Gesellschaftsanalyse da rauszuholen, dass man jetzt irgendwie fragwürdige Sachen postet, das fand ich jetzt auch nicht so geil, weil ich finde, das ist jetzt kein großer Akt herauszufinden, dass es viele Idioten auf der Welt gibt, das weiß man eigentlich kurz nach der Geburt schon. Man muss halt nur das Internet anmachen,
dann sieht man das ja, dass viele dumme Menschen gibt. Und das, weißt du, und mir macht's dann eben auch schwer, weißt du, wenn du gerade jetzt mit großer, auch juristischer Mühe deinen eigenen Standpunkt verteidigen musst, quasi in dieser komischen Erdogan-Geschichte und das eben auch immer wieder tust und du siehst einfach, dass man in Deutschland beleidigt, wenn du quasi Arschloch sagst, dann schaltet der Deutsche quasi schon das Licht aus im Kopf und sagt, ja, Arschloch, ganz klar, egal in welchem Zusammenhang, das muss eine Beleidigung sein, das kann ja wohl nicht irgendwas anderes sein. Und wenn du quasi in so einem gesellschaftlichen Klima das dann überreizt und einfach aus Spaß mal Experimente machst. Ich habe dann wahnsinnige Schwierigkeiten, mich dann noch zu rechtfertigen und die Leute sind, weißt du, sind ja ohnehin so blöd, was heißt so blöd? Die Leute sind halt, ich sag mal, ohnehin so unerfahren im Umgang mit Sachen, die jetzt so Leute wie die Titanic zum Beispiel oder manchmal auch ich mache, dass die Reflexe gehen sofort an bei denen. Und wenn du dann als Begründung nur noch hast, ich wollte mal ausprobieren, ob sie alle aufregen, das reicht halt dann irgendwie auch nicht, weißt du? Es hat sogar der Thomas Fischer in der letzten, weißt du, da muss man gar nicht doof für sein, um da keine Trennlinie mehr zu ziehen. Zwischen steckt da jetzt irgendwas Größeres hinter und eine Absicht, die man mit ein bisschen Mühe entschlüsseln muss. Oder es ist einfach nur eine Verarsche oder du willst einfach nur auf die Kacke hauen. Der Grat ist sehr schmal und selbst schlaue Leute sind wenig bereit dazu zu akzeptieren, dass es diese Art von Humor gibt, die mit groben Mitteln trotzdem ein Ziel haben. Und das ist dann blödsinn so kontraproduktiv, denke ich dann auch, ey, das ist, aber ich glaube, Micky hat das auch, es war auch, ich glaube, er hat nicht gut geschlafen, so eine Nacht, also,
man verhält sich ganz schön der Medien-Insider-Talk heute, diese Sendung hier mit.
Ist doch scheißegal, ist doch ohne Scheiß, ist doch scheißegal, so.
Ist auch egal, das stimmt auch.
Ja, ich bin, das ist wie mit einer Weltreligion. Weißt du, du kannst entweder machst du das wie der Katholizismus, du wirst immer größer und irgendwann musst du dich halt den Leuten anpassen und dann wirst du immer weltlicher und musst immer mehr von deinen Vorsätzen aufgeben, von all dem aufgeben, was du so als Grundsätze mit dir rumträgst. Oder du wirst halt wieder zu der kleinen Sekte für die wenigen Auserwählten, wie die Pius-Brüder, und kümmerst dich um den Kern des Glaubens und hast du zwar nur noch 1000 Follower, aber die sind halt so richtig. Und ich finde, das ist, für unseren Podcast ist das eigentlich so das Ziel. Weißt du, lieber wenig Leute, die aber so sektenartig zusammenhalten, als so viele Leute, die uns dann dazu bringen, dass wir so unsere Inhalte so verwässern. So, jetzt machen wir mal kurz die Videos.
So. Welche Videos? Achso, genau, die Videos.
Schon vergessen.
Pass auf, du machst jetzt eine Ansage und ich mache eine Ansage. Ja. Ich fange an und sag so, hallo, das kann ich heute als Intro zeigen. Das ist doch total witzig. Komm, wir müssen...
Ich habe jetzt auf Rekord gedrückt. Ich nehme jetzt auf.
Warte, Jan?
Ja? Ja.
Und ich... drück noch mal auf, wir müssen gleichzeitig drücken. Mach mal aus. Oh, okay. Also, das muss richtig gut werden. Auf drei. Eins, zwei, drei. Jan, ach Mann, ja, okay, jetzt hier. Hallo, hier ist Olli Schulz. Ich bin jetzt hier noch zu Hause, aber eigentlich bin ich hinter der Bühne und trete jetzt gleich auf. Aber jetzt nehme ich gerade noch mit Jan Böhmermann zusammen die Sendung auf. Jan, sag doch auch mal was.
Hallo Olli, ich bin's. Wir sind gerade live bei Fest und Flauschig, aber wir sind auch gerade live bei dir auf der Bühne. Das ist die Magie der Technik. Ich grüße alle Zuschauer deiner Show. Olli, du packst das heute Abend. Du wirst das Entertainment heute Abend auf ein ganz neues Level heben. Mit deiner Gitarre, deinem iPad, deiner Frisur und all dem,
was
du so... Und diese ganzen Proben. Das wird heute Abend richtig toll. Du wirst keinen einzigen Song verkacken. Ich bin mir ganz sicher.
Und was du jetzt gerade nicht sehen kannst, ist, wie fertig ich jetzt gerade noch aussehe. Und jetzt muss ich auf die Bühne und sehe gleich richtig gut aus. So, Jan, so, jetzt sag noch mal kurz, Achtung, und begrüß du mit mir auf der Bühne. Mach mal.
Und begrüß du mit mir auf der Bühne. Was? Achso, hallo meine Damen. Hallo, hier ist Jan Böhmermann. Begrüßen Sie nun auf der Bühne. Er geht nochmal kurz hinter den Vorhang, damit er einen vernünftigen Auftritt hat. Warte, Moment, Olli, jetzt gehen wir kurz zur Seite, so runter. So, meine Damen und Herren, hier kommt der deutsche Frank Sinatra. Eine Mischung aus dem deutschen Frank Sinatra und Uschi Glas. Hier ist er vielleicht das uneheliche Kind von Uschi Glas. Der Ben Tewak der Singer-Songwriter-Szene. Hier ist Olli Schulz.
Jetzt habe ich eine Ansage für dich gemacht. Das nehmen meine Leute nicht mehr ab. Aber egal, Hauptsache es kommt von Herzen. Ich gehe jetzt auf die Bühne, bis gleich. So, das muss ich dann gleich noch zusammenschneiden.
Schicke ich dir zu. Guck mal, jetzt, auf iMovie. iMovie ist ein tolles Programm für echte Filmprofis. Hast du ein gutes Programm dir ausgesucht?
Ich habe wirklich so gute Kurzfilme auf iMovie geschnitten, weil ich mit diesem Programm umgehen kann, mit dem alten iMovie aber auch nur. Also den von 2006. Und da kann man noch richtig rum. Also, die geben einem noch Freiheit. Früher war das Internet, generell alles war viel freier früher. So.
Ja,
so.
Dann hast du, wollen
wir noch so, Olli, ich muss jetzt.
Ich habe großen Fünf machen. Mach mal einen Song. Mach mal einen kurzen Song.
Nee, dann reden wir gleich mal einen
kurz
Song.
über oh, gerade schon. Ich finde jetzt keinen, Olli. Ich finde jetzt keinen.
Ich habe so viele gute Songs, die ich auch immer, Songs, die ich ungern teile mit den Leuten, weißt du? Also ich habe so Songs, die will ich nicht, dass das, so Songs, die man, na gut, weil ich ein großes Herz hab, werden,
Na?
Ja, lass mich doch mal. Jetzt mal gucken, das kann man ja auch mal kurz schneiden. Da hat der Techniker mal was zu tun, wenn mal kurz hier eine kleine Pause ist. Und die Leute finden es auch gut, wenn man... Hier, guter Song, wirklich ein guter Song von dem Sohn von Bob Dylan, Jacob Dylan. Der ist ziemlich talentiert. Natürlich ist es schwer, wenn man... Das muss echt hart sein, der Sohn zu sein von Bob Dylan. Bob Dylan ist wirklich Bob Dylan, ne? Das ist echt ein Typ. Ja. Also, hast du dich jemals mit dem Werk von Bob Dylan auseinandergesetzt?
Nee, leider, also ist wirklich absolutes Banausentum, aber bin ich noch nicht vorgestoßen zu. Die Zeit fehlt mir dazu. Davor lese ich eher ein paar Bücher.
Ja, aber Bob Dylan, ich habe mal eine Kritik, warte mal, ich habe mal was gemacht über Bob Dylan. So.
Was?
Ich habe mal was über
Bob Dylan?
Ja, ich habe was über, hier, warte mal ganz kurz, wo ist denn das nochmal? Ich habe mal was über Bob Dylan gemacht. Warte mal ganz kurz.
Bob Dylan?
Umso öfter man den Namen schon sagt, umso verrückter wird das. Bob Dylan.
Bob Dylan. Hier, Bob Dylan. Ist es nicht auch ein Hund? Nee, ist ein Bobtail.
Wieso geht denn das nicht? Doch jetzt hier.
Was? Ich höre nichts. Olli. Oh, was ist das? Spiegel TV Vorhersage?
Bob Dylan. Bob Dylan kann gar nichts. Der amerikanische Liedermacher ist uralt, hat keine gute Stimme und bis auf Knocking on Heaven's Door nicht ein richtig gutes Lied geschrieben. Außerdem hat er fast nur auf Englisch gesungen und das, obwohl er Amerikaner ist. Viele Leute sind unverständlicherweise immer noch Fans des Gitarrenopers. Dabei gibt es im Internet nicht ein geiles Video von Bob Dylan. Man merkt deutlich, dass er den Anschluss an moderne Künstler wie K1, Revolverheld oder Söhne Mannheims verpasst hat. Bob Dylan ist einfach nur peinlich und wahrscheinlich sogar schwul.
Das fällt mir gerade ein. Das ist nicht, so, ist nicht schlecht. Dazu fällt mir nur ein, dass ich diese Woche gedacht habe, sag mal, Goethe und Schiller, ne? Das ist diese Typen, von denen diese ganzen deutschen Kulturfuzis immer reden. Wann haben die echt das letzte Mal was Geiles abgeliefert? Da ist doch schon seit Jahren nichts Neues mehr gekommen.
Ja, und außerdem muss man ja sagen, dass Goethe und Schiller ihr Privatleben viel geheimer halten konnten, weil damals gab es kein Internet. Vielleicht war Goethe auch voll der perverse Tierficker, sag ich jetzt
mit
mal.
Mit ziemlicher Sicherheit, wenn Goethe heute leben würde, würde das ein oder andere Sexvideo von Goethe im Internet herumkursieren, mit Kim Kardashian oder sowas oder irgendwie oder noch weirder. Goethe war ein richtig schlimmes Tier und wirklich in Zeiten des Internets hätte der keine 10 Minuten überlebt, ehrlich.
Und hier so Horkheimer oder irgendwelche Leute oder so, ne, die waren vielleicht auf Ketamin, das weiß man alles gar nicht, weißt du?
Ja,
das
ist und diese ganzen Spastis, die sich, muss man auch mal ganz kurz sagen, wo wir jetzt das Bürgertum mal angreifen, ne, diese ganzen Spastis, die sich noch im Brockhaus bestellen und denken, dass sie da mehr von haben, als sich einfach bei Wikipedia die Sachen anzugucken, die können mir wirklich auch mal gestohlen bleiben. Ich möchte niemanden mehr sehen im Fernsehen, der um zu zeigen, was ein schlauer Typ er ist, sich von einem Kamerateam von der Bücherwand fotografieren oder filmen lässt. Zumindest solange er nicht irgendwo Harvard Professor ist oder irgendwie an Hogwarts lehrt oder sowas. Das will keiner mehr sehen.
Das Video, was wir gerade aufgenommen haben für die Bühne, ich stehe hinter meiner Bücherwand gerade. Das ist jetzt gerade ein bisschen...
Hinter deiner Bücherwand geht ja, dann sieht man dich ja nicht.
Nee, vor der Bücherwand. Naja, so, obwohl mir nehmen, dann sieht das auch alles gar nicht. Ich finde das ja gut, ne? Ich find das ja schön, eine eigene Bibliothek zu haben, mit so einer kleinen Leiter, wo man so nach oben klettern muss. Das ist aber auch vielleicht. Ja, okay. So, jetzt hören wir Bob Dylan. Nee, jetzt hören wir Bob Dylans Sohn, Jacob Dylan, mit einem Song, der heißt Will It Grow. Richtig guter Song, wirklich.
Ist ein Song, über seinen Penis.
Den hört man, den Song, wenn man so mit 90 auf der Landstraße oder 80 fährt und rechts sind Kühe, links sind Schweine und nach vorne, also dann ist da noch ein altes Gasthaus und du hast irgendwie hinten im Kofferraum irgendwas Interessantes drin und fährst da so über die Straße und hörst diesen Song. So, den könnt ihr euch jetzt mal anhören, wirklich auch mal machen. Jetzt Jacob Dylan, Will It Grow. Und dann kommen wir mit, was machen wir noch, Jan? Heute habe ich wirklich gar nichts vorbereitet.
Nee, ich hab noch zwei ernste Themen, die ich kurz mit dir besprechen möchte und dann ist die Sendung auch schon vorbei für heute. Wir wollen es mal nicht übertreiben, die Leute müssen nicht jede Woche 90 Minuten bekommen. Hier ist Jacob Dylan.
Klartext, die ehrliche Rubrik für Leute, die noch selber denken, Alter. Geburt. Die Geburt ist das Beste, was es auf der Welt gibt. Nichts ist besser als die eigene Geburt. Alle, die vor einem geboren worden sind, haben verloren, denn sie kommen aus einer Zeit, die einen selbst gar nicht mehr interessiert, weil man viel jünger ist. Ältere Menschen müssen oft früher sterben und haben den Anschluss an jüngere Menschen verloren. Deshalb hören sie nur schlechte Musik, weil sie die guten Sachen gar nicht mehr kennen. Die Zeit vor der eigenen Geburt ist nicht wichtig und sollte stillgeschwiegen werden. Menschen, die sich für Geschichte interessieren, wollen sich meistens nur bei älteren Leuten einschleimen. Die eigene Geburt ist eigentlich das Geilste, was es gibt und sollte deshalb extrem gefeiert werden.
Ja, da sind wir wieder.
Es müsste sowas wie einen Geburtstag geben. Das wäre eine gute Idee. Willkommen zurück zu Fest und Flauschig. Ich habe noch zwei Sachen auf dem Zettel. Und zwar, einmal möchte ich mit dir kurz reden über die Sendung Adam sucht Eva bei RTL.
Hab ich gehört, das muss der größte Trash gewesen sein.
Ja, das stimmt, der größte Trash. Aber es ist auf eine andere Art auch... Also es ist für mich fast... könnte es fast den Dschungel ablösen, der mich so ein kleines bisschen anfängt zu langweilen, weil einfach so selten was Neues passiert und der Modus immer gleich ist. Und nur für alle, die es nicht kennen, Adam sucht Eva bei RTL, lief diese Woche.
Ich habe es nicht gesehen, erzähl mal, das würde mich interessieren.
Nackt, eine Insel der Nackten, und nackte Prominente sind auch mit dabei. Zum Beispiel Leo von Queensberry oder Per Kussmark oder Ronald Schill, nackt, komplett nackt. Oder
sind die alle komplett nackt?
Alle komplett nackt, und die sollen sich auf der Insel verlieben. Und das Tolle ist wirklich, dass du, das ist ja wie, haben wir auch, glaube ich, schon öfter drüber gesprochen, in Saunas oder in Schwimmbädern, wo man Leute nackt sieht, ist man ja vor allen Dingen erstmal erleichtert und beruhigt, dass Menschen nackt, wenn sie nicht extreme Topmodels sind, eigentlich alle gleich durchschnittlich aussehen. Und es bei allen irgendwie baumelt, überall so ein merkwürdiger Muttermal, irgend so ein komischer Knubbel, der da so rauskommt, und so ein Warze mit einem Haar drauf, und das Geschlechtsteil sieht halt auch aus wie ein Geschlechtsteil, wie so wie ein Pfund Hack, und nicht irgendwie wie irgendwas, was man so kennt aus diesen ästhetisierten, aus dieser Porno-Welt, wo ja da auch viel geschminkt wird. Penisse, ja, und Scheiden werden ja mit, teilweise mit Glitzschatten und mit Rouge werden die aufbereitet.
Und ja, die werden die so gut aussehen. Der Penis wird geliftet, kann man sagen, im Porno oft einmal. Ja. Ne?
Und dann laufen die nackt über die Insel, und man kann sich die angucken, und erstmal denkt man, man guckt nur auf die Titten, das ist aber gar nicht so, sondern ich finde es viel interessanter, Titten und Pimmel, dass die, also was das mit den Leuten macht, wenn die sich nackt gegenüber sitzen. Es ist eigentlich so eine, jetzt haben wir nichts mehr zu verlieren, Atmosphäre. Es ist ja auch wirklich so, die haben ja nichts, jetzt wirklich nichts mehr zu verlieren, nicht mal mehr Klamotten zu verlieren. Und dann so entsprechend sind auch die Gespräche und ist auch die Stimmung. So ein bisschen wie am FKK-Strand, eigentlich ganz angenehm. Und das Problem ist nur, dass RTL die Kandidaten angestachelt hat, sich zu verlieben oder wenigstens rumzubumsen, was für die Frauen wirklich unerträglich ist. Und diese ganze Nein-heißt-Nein-Debatte von vor ein paar Wochen wird mit so einer Sendung echt total ad absurdum geführt, weil da heißt selbst, ja, nein, auf gar keinen Fall, fass mich nicht an und bleib 100 Meter von mir entfernt, immer noch ja. Die Männer denken immer noch, dass wenn eine Frau das sagt, es soll trotzdem noch gebumst werden. Die Männer sind wirklich so geil da, unglaublich.
Aber Roland Schill, der kommt nur noch für so eine Sendung mal rüber aus Rio. Der wohnt doch da irgendwo. Oder in der Copacabana in so einem kleinen Verschlag. Da habe ich mal so eine Dokumentation gesehen. Der lebt da wirklich auch nicht in so einer fetten Bude, sondern in so einem kleinen...
Der hat es, glaube ich, geschafft, sein Leben runterzufahren. Früher Autorität, mit der Waffe durch Hamburg gelaufen und so. Der starke Ex-Richter. Und jetzt ist er, glaube ich, ist so Drogen und Sex... ist da eigentlich nicht mehr viel.
Ja. Und da braucht der hat sein Leben auf die wesentlichen Sachen, also in seinem Fokus reduziert, Sex und Drogen. Und der ist früher, das muss ich erzählen, als ich noch in Hamburg gewohnt habe, ist der immer mit der U2 auch gefahren, Messerhalde ausgestiegen und ist da ganz alleine, saß da immer, den kannte ja jeder in Hamburg auch schon, der war ja oft im Fokus der Öffentlichkeit durch seine harten Urteile als Richter, und dann ist er da alleine längs gefahren, der wurde von vielen Leuten angefeindet, das war dem aber damals egal, das fand ich immer relativ so beeindruckend, dass der das dann so, und dann saß er da aber auch mit einer Fresse nach dem Motto, ey, wenn mich das hier anmacht, ich brüll dich sofort an, wenn du mich ansprichst, so nach dem Motto. Und das hat er immer ausgestrahlt so.
Und ich frage mich, ob der die Kohle, die er bekommt für Adam sucht Eva, ob der dann heimlich einfach das Geld einstreicht und weil er nicht in Deutschland wohnt, das er wahrscheinlich auch nicht hier versteuern muss, einfach runterfährt nach Brasilien und denen nicht Bescheid sagt, dass er gerade irgendwie 50.000 Ocken von der Fernsehsendung bekommen hat. Und da wird er jetzt schön 3-4 Jahre schön in seiner Favela lebt. Das sind auch andere Lebenshaltungskosten. Und ich finde so als Hamburger und jemand, der diese ganze, oder als Norddeutscher oder jemand, der schon alt genug ist, um diese ganze Schill-Aufregung von vor 12, 13 Jahren fast mitverfolgt hat, finde ich, ist das nochmal eine extra gute Geschichte, wenn man den da so nackt rumpimmeln sieht auf der Insel. Das finde ich schon ganz geil. Also, ne, also dass jemand dann so, dass das dann so enden kann, würde ich mir fast wünschen, dass bei Frauke Petri in 2-3 Jahren auch so weit ist, dass sie wenigstens in den Dschungel eintritt. Aber ich befürchte, das dauert noch ein paar Jahre länger.
Max Frisch, kennst du ja auch den Fragebogen, den wir öfters mal durchgegangen haben. Da gibt es die Frage, wenn Sie einen Menschen nackt treffen und nichts von seinen Lebensverhältnissen wissen, woran erkennen Sie nach einigen Gesprächen, nicht über Geld, trotzdem den Reichen?
Ja, woran erkennt man den Reichen, ne? Ja, also ich glaube, der Reiche versucht seine Nacktheit durch zu kompensieren, weil dadurch also weil man ihm seinen Reichtum nicht mehr ansieht, und ich glaube, da was Essentielles fehlt, gerade wenn du ein Reicher bist, dem es wichtig ist, reich zu sein, wenn das quasi, also so ein Erbe, wenn du ein Erbe bist, der es nie anders gekannt hat und der auf einmal zurückgeworfen ist auf sein Menschliches, dass der versucht, das dann zu kompensieren durch gestochene Sprache oder irgendwelches Angegebe oder sowas. Oder in sich zusammenfällt und ganz schüchtern zurückgehalten ist. Also das, aber Ich meine, das kann auch. Meine Erfahrung mit Nacktbereichen ist, dass da Menschen aus dem Leben, also die mitten im Leben stehen, gerne hingehen und die am wenigsten Probleme damit haben. Ich habe noch nie jemanden nackt getroffen, von dem ich gedacht habe,
oh, der ist aber reich.
Ein Adeliger oder der ist bestimmt reich, genau.
Sag mal, und das war also großer Trash. War es denn so Trash, wo man gerne hinguckt, Adam und Eva, oder war es einfach nur peinlich?
Guck dir das mal an. Guck das mal heute Abend an. Die kannst du nicht. Oder doch, wenn du von der Show.
Das lasse ich einfach. Da muss ich nicht spielen. Ich lasse das einfach. Nee, wieso Hotel? Ich spiele 4 Tage in Berlin. Jan, das ist immer noch nicht begriffen. Ich bin 4 Tage am Stück in Berlin und spiele in dem gleichen Theater. Bin nicht auf Tour. Ich bin zu Hause. Aber also das läuft auf RTL 2 oder wo?
Auf RTL. Und das zweite Thema ist, und das wird jetzt ein bisschen komplizierter, ich habe seit Monaten, fällt es mir schwer, mir eine Haltung zu finden zu dem, was gerade in Syrien passiert. So, das klingt jetzt wieder, ist wieder so ein Runterzieher, aber ich sehe, dass viele Leute, die zumindest so, wo ich immer verfolge, was sie so machen, Julian Reichelt, der Chef von Bild.de, ich finde, seinem großen Herausgeber Kai Diekmann, mit dem wir schon fast gesprochen hätten mal in der Sendung, voraus hat, ja, dass fast. Er weil die wollen uns nicht durchstellen, egal, dass er dem voraus hat, dass er manchmal dann eben dann doch sehr engagierte, emotionale, echte Momente zulässt und der ist wahnsinnig angepisst davon, wie sich alle oder und nicht nur er, sondern auch viele Leute aus meinem Umfeld ertragen es kaum noch, weil sie diese Bilder aus Syrien sich auch wirklich geben. Und ich also als ich diese Kinder gesehen habe, die da irgendwie aus dem Schutt rausgezogen werden, ich leider nicht, das schalte ich leider innerlich ab, weil ich das so nicht ertrage. Es ist also eine der wenigen Dinge, ich finde, Folterszenen ertrage ich nicht, auch wenn jemand, der schutzlos am Boden liegt, getreten wird, das muss ich sofort wegschalten. Und
Kinder haben wir schon drüber geredet, sowieso, genau, ja, das ist ja so. Ja,
letztes Mal haben wir, genau. Ja. Und das auf jeden Fall hindert es mich daran, also emotional und intellektuell mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, so dass ich generell weiß, dass man da was machen muss und sich drum kümmern muss, aber ich bin noch nicht so tief eingestiegen, dass ich mir dazu eine Haltung überlegt habe oder gefunden habe, die ich vertreten kann. Und ich, also auch eine andere Haltung als
jetzt eine humanistische Haltung, also eine menschliche Haltung hat man sowieso dazu, dass das alles scheiße ist.
Ja, natürlich, genau. So. Das ist scheiße.
Also, du redest jetzt gerade davon, eine politische Haltung zu haben oder auf welcher Seite du stehst oder generell.
Was passiert da konkret? Warum ist das, jetzt mal grob betrachtet von außen, denke ich mir, da haben alle irgendwie ihren Kochlöffel drin und alle wollen die Suppe umrühren und am Ende sind sich alle mit ihren Kochlöffeln im Weg und die Suppe wird immer weniger. Jetzt mal zynisch, also die Suppe in diesem Fall. Die Zivilisation und die Menschen, die da wohnen. Und du machst einfach ein Land kaputt und alle wollen nur irgendwie, wollen ihre Interessen da durchsetzen stehen sich gegenseitig im Weg und nehmen einfach keine Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Das ist es, glaube ich, so im Groben, aber ich weiß nicht, ich habe noch keinen Zugang dazu gefunden, wie man das entwirren kann und welche Haltung man einnehmen kann, um da irgendwie so einen Lösungsweg rauszufinden, außer erstmal Aufmerksamkeit.
Aber da gibt es ja viele so eine Brennpunkte, weißt du, auf der Welt, wo man sich wirklich fragt, schau dir den Gazastreifen an, schau dir an, wie lange da ein Krieg geführt wird und man einfach nicht irgendwie von einem, also wie lange generell so Kämpfe geführt werden und ein Krieg ist irgendwann so verworren, dass es sich wirklich auch irgendwann, vor allem wenn es dann irgendwann losgeht, wenn ein Krieg wirklich damit beginnt, dass Menschen sterben, dass das Militär eingeschaltet wird, also wenn diese Schwelle überschritten ist, Menschen sterben, dann gibt es einen Ausnahmezustand und dann geht es in erster Linie auch nicht mehr darum, irgendwie, wie entwirre ich jetzt den Krieg, sondern dann geht es erst richtig los, dass die Menschen ja anfangen, Krieg zu führen und dann wird, glaube ich, auch viel Menschliches aus dem Weg geräumt. Also dann geht es einfach erstmal darum, diesen Krieg zu gewinnen, diesen Kampf zu, weil du angegriffen wärst oder weil du meinst zu kämpfen.
Und das der Gazastreifen das richtige Beispiel für ist ja dann noch mal eine Spur. Nur, also auch unschön, aber auch noch eine Spur komplexer.
Aber das ist ja alles in Syrien. Na klar, ich meinte damit nur grundsätzlich, dass ein Krieg oder generell irgendwann so verhärtet ist, dass man da irgendwie vielleicht auch als Außenstehender, was ja auch, man ist immer getroffen, wenn man so eine Bilder sieht, aber sich selber da irgendwie ein Urteil zu bilden, ist manchmal auch sehr, sehr schwierig, finde ich.
Und es geht gar nicht um ein abschließendes Urteil, sondern ich Aber was meinst du denn mit Haltung? Mir sind die Interessen nicht ganz klar. Ich weiß nicht genau, worum es geht. Ist es irgendwie so ein geopolitisches, geostrategisches Ding? Offensichtlich ist es das ja auch. Es geht ja nicht nur um irgendwelche Rohstoffreserven. Ja, ist auch eine geopolitische Frage.
Sowas würde ich in der Sendung nicht sagen, wenn du sagst, ich weiß nicht genau, worum es da eigentlich geht. Weil jetzt kommen nämlich die Leute, die sich da meinen, auch oft sich damit auszukennen und schicken dir nämlich Mails und versuchen dir diesen Krieg zu erklären. Und dann sieht man aber auch immer ganz schnell, wer dann pro Amerika, wer dann sagt, die Amis unterstützen schon viel zu lange diesen Krieg. Oder wer dann immer anfängt, so Sachen, die man auch selber so schon alles gelesen hat, was man ja auch weiß, was trotzdem einem nicht hilft, da irgendwie, sag ich mal, das zu entwirren unbedingt. Ja. Weil es gibt ja immer eine Vorgeschichte, warum, wer, wen, was. Und das ist dann der Punkt, wo es immer so Leute gibt, mir auch, die dann versuchen, einem das zu erklären. Und manchmal merke ich, dass auch ganz viele ihre eigenen wirren Thesen drin sind und so. Musst du aufpassen, wenn du sagst, du willst
das erklärt haben. Ja, aber das weiß ich ja. Ich will das nicht erklärt bekommen von irgendjemandem, der glaubt, dass er die Lösung hat. Es gibt ja offensichtlich nicht den einen Weg, sondern es gibt da ganz viele verschiedene Wege. Das ist mir schon klar. Ich frage mich nur, wie ich dazu eine Haltung finden kann. Aber naja, ich will ja jetzt nicht die Leute zu missbrauchen. Und ist mir auch schon aufgefallen. Viele Leute.
Aber das ist ja die Frage, die du immer stellen kannst. Wie kann ich eine Haltung dazu entwickeln, dass es irgendwo auf der Welt gerade Krieg gibt? Das ist ja eine grundsätzliche Haltung,
ja,
oder?
Erstmal geht es um Aufmerksamkeit. Syrien ist halt, erstmal betrifft es uns direkt. Die Flüchtlinge aus Syrien sind zum Teil in unserem Land. Das ist nicht weiter weg als keine Ahnung, Mallorca. Ein bisschen weiter weg schon, als Fuerteventura mit dem Flugzeug. Das ist direkt vor unserer Haustür. Das ist kolonialisiertes Land. Schon immer waren da die Supermächte der Erde, haben sich das unter sich aufgeteilt und das war strategisch wichtig. Die Frage ist, was ist da genau los? Ist die erste Frage, das kriege ich noch einigermaßen zusammen. Und die Frage ist jetzt, wie ich dazu eine Haltung entwickeln kann. Das ist so komplex und so mit so vielen Motiven, verschiedenen auch gegenläufigen Motiven versehen, dass mir das sehr schwer fällt, da durchzublicken. Ich finde es nur bemerkenswert, wie viele schlaue Leute versuchen, Aufmerksamkeit für Syrien zu generieren. Und ich selber auch merke, da muss irgendwas, ist irgendwie muss da Aufmerksamkeit drauf, dass man vielleicht auch so eine Haltung im Diskurs findet, die man vielleicht auch gar nicht alleine finden kann. Also ich finde es auf jeden Fall erstmal wichtig, und das ist eben nicht nur Julian Reichelt, sondern auch andere Leute aus anderen, auch politischen und medialen Richtungen, die das verrückt macht, dass da keiner sich einschaltet, keiner was unternimmt und niemand die Eier hat, sich drum zu kümmern, so politisch. Das ist so. Wollte ich nochmal einmal loswerden, ohne das jetzt abschließend mit einem Ergebnis zu versehen. Aber ich habe das Gefühl, dass das irgendwie, das grummelt und da muss irgendwas... Da ist ein Prozess am Laufen. So, das war eigentlich schon alles, was ich sagen wollte. Sorry.
So, wieder so ein Stimmungskiller am Ende. Nee, wir müssen noch was besinnlichen heute irgendwie die Sendung beenden hier, finde ich.
Ja, vielleicht, was denn?
Keine Ahnung. Hast du noch, die großen 5 ist zu spät heute. Habe ich auch irgendwie gerade mich nicht vorbereitet.
Ich habe Kopfschmerzen heute. Ich fahre, glaube ich, nochmal irgendwie gleich ins Kebabland. Ich habe echt noch Hunger. Ich muss auch was essen. Ich habe nichts gegessen.
Oh, Döner-Teller hätte ich jetzt auch Bock. Schön, ja, Döner-Teller.
Ich fahre noch mal kurz in die Stadt oder sowas. Ich könnte auch mal irgendwie, ich fahre mal in die Stadt, glaube ich. Ich fahre mal schön mit dem Elektroroller in die Stadt. Ich fahre jetzt mit dem Elektroroller. So.
Hast du schon mal einen Dönerladen gesehen? Wir haben sich an die Ecke, die haben einen Döner-Roboter. Der schneidet das gar nicht mehr selber, sondern er hat so eine Maschine, die genau mit so einem Laser, das genau die richtige Zentimeterstärke oder Millimeterstärke
von Fleisch. Die Ausländer, erst nehmen sie dem Deutschen die Jobs weg am Dönerspieß und dann auf einmal zu faul zum selber machen. Typisch.
Na, der Typ drückt nur noch auf den Knopf, die Soße macht er noch selber rein und kraut Salat, aber ich wollte ja immer mal selber gerne mit dem Messer Dönerfleisch abschneiden vom Dönerspieß. Habe ich noch nie gemacht. Eine der Sachen, für die man keine Zeit hat. Nein, Quatsch, aber...
Ja.
Manchmal träume ich davon. Also früher, als ich noch in Hamburg gewohnt habe, gab es in Eilbeck eine Videothek und da hat ein Freund von mir gewohnt, ein Kumpel. Und mit dem bin ich dann, da haben wir uns Filme ausgeliehen und das war eine ganz normale Videothek. Und der Typ hatte einfach so hinterm Tresen einen Dönerspieß, der sich gedreht hat, in der Videothek. Und da konntest du dir noch einen Döner-Teller, das war so ein Gyros. Und das hat er dir abgeschnitten und ansonsten war nichts, sah danach aus, dass das ein Imbiss war oder dass hier irgendwie was eingehalten wird wegen. Aber jeder hat sich da, das war geil, du hast ja gleich Fleisch mitnehmen können, so, ne? Und da war auch keine Beilage, und manchmal wünsche ich mir, ich komme nach Hause und dann riecht das schon so im Flur und dann denke ich, ich habe mir die Zeitschaltuhr angemacht und habe den Dönerspieß, der dreht sich schon seit einer Stunde, ich muss gleich nur noch den Roboter anmachen und dann kann ich wieder ein bisschen Fleisch abschneiden, dann mache ich schön hier Netflix an und gucke hier noch, also einen kleinen Dönerspieß für zu Hause, ne? Das wäre auch nochmal was. Ich glaube, gibt's auch schon, muss man mal gucken gleich im Internet.
Oliver, das war Fest und Flauschig vom 9. Oktober. Sag mal, dieser Auftritt, nochmal zum Schluss organisatorische Sachen, Tagesordnungspunkt 10, Verschiedenes. Dieser Auftritt kurz vor Weihnachten, den wir so angedacht haben, meinst du, dass wir das, anders. Ist das schon abgekaspert mit den Spotify-Leuten, dass wir das jetzt hinbekommen oder nicht?
Ja, ich habe gestern hab ich meinen Booker getroffen, der sich ja so ein bisschen darum kümmert, dass wir diesen Auftritt hinkriegen. Und der hat sich mit den Leuten, das muss ich dir gleich, wir wollen noch nichts verraten, wo wir das machen könnten und so, ne? Aber es sieht alles sehr gut aus und wir haben die Möglichkeit, in diesem Etablissement, in dem wir das aufnehmen werden, auch Sachen zu benutzen. Und du wirst staunen, was wir da machen können.
Mehr dazu nächste Woche bei Fest und Flauschig, die große vorweihnachtliche Podcast-Radioshow live irgendwo in Deutschland. Lassen Sie sich überraschen, meine Damen und Herren. Wir sind nächste Woche wieder für Sie da. Selbe Stelle, selbe Welle. Bis dahin bleiben Sie sauber und nicht vergessen, wenn Sie auf dem Weg gerade zum Tattoo-Studio sind, um sich eventuell tätowieren zu lassen, um ein ganz tolles Individuum zu werden, damit man Sie als individuell erkennt, überlegen Sie sich das nochmal, lassen Sie es eventuell beim zweiten überlegen. Einfach bleiben. Gehen Sie nicht, lassen Sie sich nicht tätowieren, bleiben Sie so, wie Sie sind.
Alles Liebe, alles Gute. Hier ist noch ein kleiner Tipp.
Weißt du, wieso dich meine Schläge treffen? Du führst mit der Schulter. Und wenn sich deine Schulter bewegt, dann sehe ich das. Du wirst schnell und direkt nur mit Chi. Das Resultat ist Power. Chi, Power, kann niemals erfolgreich sein ohne eine Überraschung.
Ja, nächste Woche sind wir wieder mit der großen Überraschung. Tschüss, Jan.
Tschö.